ist eine neue Folge von Ringfrei, dem Podcast der Initiative Volksentscheid Berlin Autofrei. Hallo und schönen guten Abend. Und wir freuen uns sehr über unseren heutigen Gast, Christoph Golbeck. Wir sind heute Jan Minagawa, Christoph Jahr, Florian Kobler und
Christoph Golbeck.
Christoph Golbeck. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen gleich vorweg, denn du hast heute einen super anstrengenden oder vollen Terminkalender gehabt. Herzlichen Dank, dass du es trotzdem einrichten konntest. Meine eigentliche Eingangsfrage wäre gewesen, mit welchem Verkehrsmittel bist du heute angereist? Wir haben es vorhin gesehen, aber erklär es den Hörern doch gerne nochmal, denn das ist ja bei dir gar nicht so selbstverständlich.
Ich bin heute früh mit der U-Bahn losgefahren und aus dem Büro dann mit einem Klappfahrrad hierher gekommen.
Genau. Ich hätte ehrlich gesagt, ich war mir nicht sicher, ob du vielleicht mit einem Auto kommst. Vielleicht, um dich kurz vorzustellen, ist es angemessen zu sagen, du bist vor allem Mitinhaber, Prokurist eines Autohauses, oder würdest du andere deiner Facetten zuerst nennen? Oder stell dich doch mal gerne selber vor.
Ich bin der Christoph, ich bin Prokurist eines Autohauses, wie gerade schon gesagt. Ich bin aber auch Familienvater, ich bin begeisterter Fahrradfahrer, als alter Rennradfahrer hier lange erfahren. Ich bin aber auch Geschäftsführer und Inhaber des Mobilitätshauses. Und habe noch ganz viele andere Rollen. Hierher bekommen bin ich heute mit dem Brompton Klappfahrrad, ein Vorführfahrzeug unseres Mobilitätshauses, das ich nachher benutzen werde, um bis zum S-Bahnhof zu fahren. Zusammengeklappt geht's dann weiter.
Mit oder ohne Strom?
Ohne Strom. Ehrliches Fahrradfahren nennt man heute inzwischen Biobike.
Biobike, ah ja. Na, ich schleiche seit 2 Jahren um so einen Brompton mit Strom rum, aber ich bin noch eine faule Sau. Insofern. Und du hast eben gesagt, du hast ein Mobilitätshaus? Mhm. Was ist ein Mobilitätshaus und was machst du denn da?
Das Mobilitätshaus ist ein Autohaus, das den Versuch unternimmt, ganzheitlich zur Mobilität unserer Kunden zu beraten. Es ist kein Gesundheitshaus, in dem wir vielleicht Rollstühle verkaufen, wie auch schon zwischenzeitlich überlegt wurde. Die Mobilität ist das Gegenstück zum Verkehr. Die Verkehrswende ist ein guter Anfang, aber die Mobilitätskultur, die müssen wir eigentlich verändern, wenn wir das Auto zumindest challengen, wenn auch nicht in Frage stellen wollen. Und so sind wir unterwegs im traditionellen, klassischen Autohaus. Wir haben 2 Filialen, ungefähr 40 Mitarbeiter nach 40 Jahren. Wir vertreiben die Autos nicht mehr aktiv, aber wir reparieren sie. Und der nächste Schritt für uns war die Gründung des Mobilitätshauses, um den Autohausbesitzer, den Autofahrer, den Autoverkäufer, den Automechaniker auf den Weg mitzunehmen zum nächsten Schritt. Und der nächste Schritt heißt für uns ganzheitliche Mobilitätsberatung.
Ich hätte ja noch eine Nachfrage, wo sind denn die beiden Häuser? Also sind die innerhalb des S-Bahn-Rings, sind die im typischen Industriegebiet?
2 Autohäuser, 2 Kfz-Meisterwerkstätten. Eins dieser Autohäuser ist in Berlin-Friedrichshain, direkt an der Frankfurter Allee. Genau das Gegenteil des typischen Industriegebietes, auch überhaupt gar kein Glaspalast und auch nicht 100 Autos hinter großen Wänden mit schicken Lampen, sondern eine Kiezwerkstatt. Vor 42 Jahren bald gegründet als Trabantwerkstatt in der früheren DDR. Das andere Autohaus, der andere Kfz-Meisterbetrieb, der liegt im Stadtteil Berlin-Buch und damit sogar hinter dem Autobahnring, nicht nur hinter dem S-Bahnring. Also können wir beides abbilden, diese urbane Mobilität an dem einen Standort und das, was schon viel mit ländlichem Einzugsgebiet zu tun hat im suburbanen Gebiet.
Ich hatte das mir auch angeschaut und war total begeistert, genau auch diese Teilung, die wir ja... Also wenn wir die letzten Wahlen uns angeschaut haben, wenn wir irgendwie alle Umfragen oder auch sowas wie den Klimavolksentscheid anschauen, wir sehen ja, dass da Berlin total die Polarisierung steigt, auch teilweise noch angeheizt wird. Und mit dir haben wir im Grunde jemanden, der direkt die Fühler am Puls hat, an beiden Enden. Mich hätte das auch interessiert. Also eure Familie oder der Familienbetrieb hat die Ursprünge in der Innenstadt. Mhm. Und wann kam dann Buch dazu?
1995.
Okay, also es ist eine Nachwende. Entwicklung und hat das besagtes Trabant, hat das dann damit zu tun, dass ihr nicht ein Markenhändler geworden seid oder gab es da gar nicht die Möglichkeit, weil der Raum gar nicht dafür da war? Oder?
Es gab den Zwischenschritt. Also meine Eltern hatten die Trabantwerkstatt ganz traditionell noch vor der ersten großen deutschen Transformation der politischen Wende von 1990 gegründet, um dort auch, so weiß ich das inzwischen aus vielen Familienerzählungen, ihre Enklave, ihre kleine Nische zu finden, in der sie sich nicht so ganz konform dem System unterwerfen mussten. Das Ganze hat sich dann transformiert auf dieser Kfz-Ebene zum Autohaus für VW und Audi, Neuwagen, alles was dazugehört hat, daher auch Autohaus Golbeck. Und ich glaube 1998 gab es eine erste große Marktbereinigung auch in diesem Markt. Und so sind wir seit inzwischen 25 Jahren ziemlich genau freie Kfz-Meisterwerkstatt.
Waren das so Momente, wo die Marken, jetzt Audi, VW, gesagt haben, zu klein, funktioniert ja, für uns genau. nicht? Und das heißt, ihr hattet dann aber einen Kundenstamm, relativ treue Kunden mit vor allem den Fabrikaten, habt euch dann aber geöffnet und habt seither alle...
Nach wie vor gibt es die Spezialisierung auf diese Konzernmarken VW, Audi, Seat, Skoda und so würde ich sagen, vielleicht die Hälfte unserer Kunden fahren Autos dieses Konzerns. Interessanterweise gab es seitdem viele Marktbereinigungsetappen, unter anderem auch jetzt gerade erst wieder zur Jahreswende 22/23, in der der Konzern bestimmt 100, das reicht bei weitem nicht im gesamten Bundesgebiet, Autohändler des VW-Konzerns zurückgestuft hat zum Servicepartner. Sie dürfen also inzwischen diese Fahrzeuge nicht mehr verkaufen und vielleicht ganz interessant, deswegen erwähne ich das jetzt hier in diesem Kontext, was also vor 25 Jahren auch schon mit unserem Autohaus passiert ist, was vollkommen gut war und richtig, weil das heute viel mehr Handlungsfreiheit auch betriebswirtschaftlich bietet. Was jetzt gerade passiert ist, ist, dass zum Beispiel ein ganz toller VW- und Audi-Händler, Wolf Warnecke aus der Nähe von Bremen, die Kündigung erhalten hat. Und er war derjenige mit dem höchsten Anteil an Elektrofahrzeugen, die es im Bundesgebiet derzeit gab und gibt. Gerade erst wieder gelesen, dass er ein Viertel, also knapp über 25% an einem lose ausgewählten Tag, dem letzten Wochenende, an vollelektrischen Elektroautos auf seinem Werkstatthof stehen hatte. Kundenfahrzeuge, Vorführfahrzeuge und so weiter. Aber der VW und Audi-Konzern hat andere Pläne gehabt.
Ja, er ist auch ein noch dazu ziemlich visibler und eigentlich wirklich bekannter Mensch und nimmt da auch kein Blatt vorm Mund. Insofern hat das auch durchaus Wellen geschlagen. Das heißt aber für euch, ihr würdet im Zweifel, also du sitzt hier als relativ, würde ich jetzt mal sagen, progressiver Unternehmer mit einem Hintergrund in der Automobilwirtschaft, der aber wahrscheinlich unterschreiben würde, dass diese Entwicklung, die schon in den 90er Jahren für euch, für eure Familie angefangen hat, wahrscheinlich ein Vorteil ist mittlerweile, weil ihr euch dadurch sehr, sehr früh und viel früher als viele Konkurrenten um genau die Entwicklung Gedanken gemacht habt, über die wir jetzt auch hier reden. Dein Mobilitätshaus heißt ja Verkehrs- oder labelt ja unter Verkehrswende Startup. Also du bist da ja nicht... Es wird da nicht um den heißen Brei rumgeredet, sondern es ist wirklich, es geht darum, eine Transformation hinzubekommen und Teil davon zu sein. Und letzten Endes auch weiter einen unternehmerischen Ertrag dabei zu erwirtschaften.
Vielleicht erkläre ich das nochmal. Mhm. Die Situation ist die, dass wir also seit gut 42 Jahren jetzt diese gewachsene Vertragswerkstatt sind oder Kfz-Meisterbetrieb. Wir haben Kunden, die fahren Auto, die fahren Benziner, die fahren Diesel. Die fahren alles, was man so kennt im Straßenverkehr. PKWs, leichte Nutzkraftfahrzeuge, das sind Geschäftskunden, das sind Privatkunden. Ganz wichtig ist, ich bin auch stolz drauf. Ich fahre gerne Auto, ich fahre gerne Fahrrad. Wir sind stolz auf unsere Kollegen und Mitarbeiter. Das sind Kfz-Mechatroniker, das sind Servicetechniker. Die haben auch ihre Vorbehalte gegenüber der Elektromobilität, aber die haben vor allem auch ihre Kompetenzen und ihre Stärken über Jahrzehnte gewachsen. Manche Kollegen gehen bei uns in Rente und haben bei uns fast angefangen zu lernen. Ein entscheidender Punkt, der dann dahinter kommt auf dem Weg zur Mobilitätswende, Verkehrswende, neuen Mobilitätskultur, ist die Frage, wie man sowas in Gang setzt. Und ich glaube als Politikwissenschaftler, der ich von Haus aus bin, dass wir als Corporate Citizen, als Unternehmensbürger, eine erhebliche Verantwortung dafür tragen, diese Wenden mitzugestalten. Deswegen habe ich das Mobilitätshaus mit einem Kollegen, einem Transformationsberater aus Kreuzberg, Sebastian, gegründet. und wir integrieren, wir weben quasi diese Mobilitätsberatungsbausteine in das Bestandsgeschäft ein, konventionell und zukunftsträchtig. Das geht bei uns Hand in Hand. Und diese Diskriminierungsfreiheit, die sich aus dem einen und dem anderen Baustein, der nebeneinander gleichberechtigt existiert, ergibt, die ist für uns sowohl Antrieb als auch Markenzeichen, weil wir glauben, dass wir eine Transformationsagentur für die Verkehrswende nur sein können, wenn wir letztlich auch dazu ermächtigen, den nächsten Schritt vorbehaltlos zu gehen und Autofahrer damit an die Hand zu nehmen, mitzunehmen, sie nicht zu ermächtigen mit dem Zeigefinger, bitte nicht mehr, sondern ihnen zu zeigen, was möglich ist, indem man zum Beispiel mit dem prompten Klappfahrrad vom Büro hierher fährt.
Und wie reagieren dann die Kunden? Also sind die nicht doch erstmal sehr überrascht, weil die ja möglicherweise solche Botschaften genau lesen? Also der Autohausbesitzer, der mit dem Fahrrad kommt, das ist nicht das, was man erwartet. Ja. Also geht das auf oder ist das doch erstmal ein Uphill Battle?
Sozusagen. Die Gesellschaft ist bunt und vielfältig. Mhm. Es geht auf und es geht nicht auf. Ich habe da die Kunden im Raum stehen, nachdem die Berliner Zeitung über uns berichtet und die Schlagzeile vielleicht nicht ganz so schön abgestimmt war von der Redaktion auf das, was eigentlich im Text steht. Und die ist böse. Die sagt, hier komme ich nie wieder her und das müssen meine Mitarbeiter aushalten, die eigentlich gar nichts dafür können. Und das ist ja hier gar kein Autohaus mehr. Es gibt aber auch den vielleicht Geschäftskunden, der sich freut, dass er die Fahrradwartung, die wir insbesondere im Bereich Lastenfahrrad anbieten und Schwerlastenfahrrad, jetzt auch bei uns bekommen kann. Und zwischen diesen zwei Extremen oder vielleicht auch dem Kunden, der nur wegen dem neuen Segment zu uns kommt, gibt es jede erdenkliche Grautönung, die es in dieser Gesellschaft eben auch gibt. Und die wollen wir einfangen.
Und muss ich mir das ein Stück weit so vorstellen, also gerade Mobilitätsberatung holt mich total ab. Kurze Anekdote aus unserem Unterschriften-Sammelwahlkampf am Ernst-August-Platz, wo verkehrsberuhigt wurde, Durchfahrt nicht mehr möglich und der Wirt an der Ecke, ich gebe jetzt nicht den Namen der Restauration wieder, der war auch nicht ganz freundlich und hat gesagt, er muss von seiner anderen Lokalität dorthin, weiß ich nicht, die Kartoffeln für die Pommes transportieren, das geht jetzt nicht mehr, der kommt da nicht durch. Ich habe mir sofort gedacht, ein Lastenrad kommt da durch. Ja. Habe ich ihm nicht gesagt, weil ich, also das war nicht der Austausch, wo ich irgendwie altklug damit hätte rüberkommen können. Aber hätte der Mensch sich in der Mobilitätsberatung wiedergefunden, hätte vielleicht Tolles passieren können. Also passiert genau sowas?
Ja, sowas passiert bei uns. Das ist die kurze Antwort. Und die kann ich natürlich auch wieder erklären.
Wäre wahrscheinlich auch eine lange Antwort, weil natürlich eigentlich das Hand in Hand gehen muss. Ne? Der politische Prozess, da wird vor Ort was verpollert, man kommt nicht mehr durch, es ist ein riesen Anwohnerprozess und der ist offensichtlich nicht mitgenommen. Da könnte natürlich ein Akteur wie ihr richtig was bewegen oder verändern.
Ja, ich glaube, dass es in der Tat eine konzertierte Aufgabe ist. Wir müssen Verantwortungsgemeinschaften bilden. Hier spricht jetzt der Politikwissenschaftler und nicht der Unternehmer, aber das ist es letztlich. Wir müssen versuchen, zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen Aushandlungsprozesse herzustellen. Das muss nicht der Unternehmer sein, das kann die Volksinitiative sein, aber ohne die Politik und die Verwaltung wird es nur schwer möglich sein. Und das zeigt zum Beispiel aus meiner Sicht, und dann ist die lange Antwort auch eine ganz kurze, Paris. In Paris ist es eine konzertierte Aktion.
Jetzt, um nochmal kurz einen Punkt von vorhin aufzugreifen, glaubst du, das wäre euch in so einfach oder so gelungen, in diese Richtung zu gehen, hättet ihr nicht diese Verortung in der Innenstadt und das zweite Standbein in der Peripherie? Hat das eine Rolle gespielt? Und noch eine Anschlussfrage, sind die beiden Autohäuser heute beides Mobilitätshäuser oder ist es mehr in der Innenstadt oder mehr in der Peripherie?
Die erste Antwort auf die letzte Frage zuerst. Wir sind ganz stark auf die Innenstadt konzentriert. Unsere eingetragene Geschäftsadresse, das hat administrative Gründe, liegt an der äußeren Stadtgrenze. Die Arbeit machen wir vor Ort im Friedrichshain. Ich glaube aber, dass die Frage, die da eigentlich mitschwingt und nicht gestellt wurde gerade, nämlich die Frage, ob Verkehrswende im Land, in der Provinz oder nur in der Großstadt, gar in der urbanen Metropole und oder auch Mittelstädten und Suburban funktionieren kann, dass diese Frage, die ich jetzt sehr ausführlich hergeleitet habe, für ganz unterschiedliche Markteinzugsgebiete immer mit Ja beantwortet werden muss. Verkehrswende kann überall hergeleitet werden, weil eigentlich geht es gar nicht um eine Verkehrswende. Es geht um neue Mobilitätskultur. Wir müssen uns klar machen, dass man für fast jeden Weg im statistischen Durchschnitt in Deutschland bei ca. 30 Kilometern jedes Verkehrsmittel nutzen kann. Eher nicht das Flugzeug, vielleicht auch nicht den ICE, aber wenn man 30 Kilometer im Schnitt fährt und wenn jedes Auto in Deutschland, von dem es zum letzten Zeitpunkt 48,7 Millionen Einheiten nur auf der Pkw-Seite gegeben hat, davon sind maximal 3 Millionen Einheiten voll elektrisch. Alle anderen werden konventionell angetrieben. Und wenn die dann 23,3 Stunden im statistischen Schnitt, was mir zuletzt bekannt ist, stehen, dann kann man vielleicht auch mit dem Fahrrad zum Bäcker fahren. Und das sind einfach Fragen, die stellen sich auf dem Land ganz genauso wie in der Stadt. Und die simple, fast kurze Antwort ist, man braucht jeweils nur andere Antworten für die unterschiedlichen Markteinzugsgebiete, über die wir sprechen.
Was ich interessant finde, ist, dass du halt, also du redest von den Antworten. Was mich interessiert ist, wie kommt es dazu, dass die Leute dir diese Frage stellen? Also so wie jetzt derjenige, der Wirt, der seine Kartoffeln in den Laden bringen muss. Wie kommt der zu dir, dass er wirklich sagt, okay, ich habe hier ein Problem, und statt zu schimpfen, gehe ich zu jemandem und sage, ey, was ist ein neuer Lösungsansatz für mein Problem?
Das ist eine total einfache Antwort, und die ist, der Autofahrer kommt irgendwann im Autofahrerleben an den Punkt, an dem das Auto, mit dem er zu uns in die Werkstatt kommt, sehr viel Geld kosten wird, wenn er es wieder reparieren lassen will. Die sogenannte Wirtschaftlichkeitserwägung ist der einfachste Triggerpunkt, gerade als spannendes Buch neu erschienen, das dann aber Soziologie. Ein Triggerpunkt, an dem man überlegen kann, berate ich den Kunden in die eine Richtung, nochmal 2.500 Euro für 2 Jahre Hauptuntersuchung, oder berate ich ihn in die andere Richtung.
Und ist das dann auch für die Kunden, also gestehen die sich unter Umständen ein, dass sie sagen, stimmt, es ist ja eine riesige finanzielle Belastung neben vielem anderen.
Unbedingt.
Ja, ist das,
ich habe schon in anderen Radiosendungen zum Besten gegeben, dass eine der Hauptmotivationen für diesen Schritt neben meinen ganzen persönlichen Bedingungen die Frage unserer Kunden am Tresen im Friedrichshain ist, was muss ich machen, Herr Golbeck, wenn ich gar kein Auto mehr brauche, aber es nicht abschaffen kann?
Die Frage verstehe ich nicht.
Das verstehen die meisten Kunden auch nicht. Und trotzdem werden sie wieder 3.000 Euro für ein Fahrzeug ausgeben, das nur 3.000 Kilometer im Jahr fährt.
Also das heißt, die Kunden stellen diese Frage nicht, sollten sie aber stellen?
Nein, die Kunden stellen wirklich die Frage, was kann ich tun? Und jetzt übersetze ich die Frage mal in das, was sinnvoll ist, aber das sind dann meine Worte. Wenn ich die Mobilität des Verkehrsträgers Auto nicht verzichten möchte, das Auto aber gar nicht brauche.
Ja, also ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ich habe auch bestimmt 4 Jahre lang einen Cabriolet gehabt. Den habe ich dafür gehabt, um 5-mal im Jahr irgendwie nach Brandenburg zu fahren und ein Wochenende zu haben. Und dafür stand der 4 Jahre lang einfach rum. Und wenn er nicht kaputt gegangen wäre und das nicht ein Tausender gekostet hätte, die nächste Hauptuntersuchung, dann hätte ich den noch heute. Jetzt fährt den irgendwie eine Freundin von mir, die in Brandenburg wohnt, und die, beziehungsweise sogar ihr Sohn. Und so hat er sozusagen nochmal ein Nachleben bekommen, aber ich bin den Gott sei Dank los.
Auf der einen Hälfte als Prokurist des Autohauses, wie ich hier eingeführt wurde, du bist der Traumkunde, bitte öfters kommen. Der entscheidende Punkt für die Verkehrswende ist, das funktioniert so nicht. Dich dann so zu beraten, dass wenn es den Sohn der Freundin in Brandenburg nicht gibt, das Auto gegebenenfalls nicht mehr weiter zu haben, es wirklich stillzulegen und dann zu gucken, wie man 5-mal im Jahr mit dem schönsten Cabrio, das man sich vorstellen kann, für viel weniger Geld nach Brandenburg zu fahren und zwischendurch halt andere Verkehrsträger zu benutzen. Das ist Aufgabe unserer Mobilitätshausberatung.
Vielleicht für den uninformierten Kunden oder Zuhörer, wie macht man das, mit dem tollsten Cabrio zu fahren, wenn es einem gar nicht gehört?
Es gibt so viele Möglichkeiten, weil eins der ganz großen Schlagworte dieser Szene ist natürlich, dass wir nutzen wollen, anstatt Eigentum zu haben. Und die Nutzung, ich würde sagen, wenn es hier schon 22 Folgen gab, dann muss ich das nicht nochmal erklären, funktioniert über Sharing, funktioniert aber vielleicht auch über Mietmodelle und viele, viele andere Wege.
Und lassen sich die Kunden davon dann überzeugen? Oder ist, weil wir oft festgestellt haben, auch, ich denke aber auch bei Freunden, wenn man mit Leuten spricht, ist ja eines der vielen Argumente, halb ausgesprochen, nicht ausgesprochen, das Auto ist sowas wie ein Stück Zuhause ja auch für viele. Also, warum ist die Schwelle offensichtlich für viele nach wie vor relativ hoch, sich das einfach zu leihen, das tolle Cabrio, die 3, 4, 5 Wochenenden? Weil man wohnt ja so halb im Auto. Es ist irgendwie, ne, man verbindet Geschichten damit, sein Leben, vielleicht ja, die erste große Liebe, mit der man zusammen in diesem Auto dann nach Frankreich gefahren ist. Also spielen solche emotionalen, ganz tiefsitzenden Emotionen auch eine Rolle?
Unbedingt.
Was, wie geht ihr da damit um?
Das Marketing, hier sitzt ja ein Marketingprofi auch mit im Studio, unterscheidet in Persona-Gruppen, und ich würde Präferenzsets definieren wollen hierfür. Diese Frau, vielleicht ist es eine Frau mit dem Kofferraum, das ist eigentlich ein Kleiderschrank. Das Wohnzimmer ist eigentlich dieser VW Tiguan, übrigens einer der emissionsreichsten Fahrzeugklassen innerhalb der Golfklasse. Das ist alles der eine Punkt. Der nächste ist vielleicht der sportliche GTI-Fahrer, der nach dem Lärm fragt, den andere als sportlichen Sound wahrnehmen. Und davon können wir ganz viele Cluster bilden. Und für all die brauchen wir neben den Markteinzugsgebieten, über die wir schon als unterschiedliche Fragestellungen gesprochen hatten, unterschiedliche Antworten für die Verkehrswende. Spricht ja gar nichts dagegen, für den sportlichen Fahrer auch ein sportliches Verkehrsmittel zu definieren. Und ab und zu fährt er dann eben wieder mit einem sportlichen Auto. Vielleicht gehört es ihm sogar. Aber er nutzt es eben nicht, um jeden Tag in die Innenstadt zu pendeln. Ja, es geht um Emotionen, aber nicht nur. Es geht ganz, ganz viel um eine Optimierung von bestimmten Bedürfnissets. Und das ist fast schon die ganze Antwort für das, was wir neben dem Umstand, dass man von A nach B kommen will, besprechen müssen.
Was eigentlich richtig radikal ist an dem Ansatz, ist ja, dass ihr, also genau an dem Punkt, wo es ja um Emotionen und Identität geht, und deswegen fand ich es auch stark, wie du vorhin mit dem Faltrad angekommen bist, es geht ja gerade darum, vorurteilsfrei die eigene Identität divers aufzustellen letzten Endes. Zu sagen, und das ist auch so ein bisschen für uns, glaube ich, so die Erkenntnis unseres Weges, wir sind ja alle alles. Also wir kommen auch mal mit der S-Bahn, wenn das Wetter schön ist, mit dem Fahrrad. Vielleicht ist ein Teil der Strecke das eine, ein Teil das andere. Nicht jeder hat ein schönes Faltrad. Aber wenn wir uns ehrlich machen, gibt es die allerwenigsten, die nur, also Fußgänger sind alle. Am Ende brauchen wir wahrscheinlich einen Rollator, am Anfang einen Kinderwagen, also Räder hat es meistens. Und wenn wir ganz ehrlich sind, bringt uns das einfach nicht weiter zu sagen, ich identifiziere mich nur als Autofahrer oder nur als Radfahrer. Wir sind wirklich dann eigentlich komplett Teilnehmer in der Stadt. Teilhabe war ja auch hier schon mal das Thema, ne? Wenn wir sagen, kein Verkehrsmittel ist diskriminiert.
Vor allem verstellt es uns den Blick auf bestimmte Anforderungen, die wir alle jeden Tag haben. Und ich glaube, das hat ganz viel mit Aufklärung zu tun. Ich nenne es zwar Ermächtigung, aber an der Grenze zu den Emotionen. Es ist einfach so, bestes Beispiel. Ich habe mich heute eben für dieses Klappfahrrad entschieden, weil ich gerade ganz intensiv an dem 9. Teil der Gerion-Radreihe lese und eigentlich rund um meinen Alltag zwischen Kindern und Betrieben keine Zeit dafür habe. Wenn ich jetzt mit dem Auto gekommen wäre, würde ich 45 Minuten verschenken, die ich gleich in der S-Bahn lesen werde. Wenn man sich das als Beispiel, mehr ist es ja nicht, bewusst macht, was das für Möglichkeitsräume öffnet, dann können wir Mobilität ganz neu definieren.
Also das ist ja vielleicht auch die Hoffnung, dass man auch von dieser Verzichtsdebatte damit wegkommt. Total. Das ist ja das, was immer sagen, uns um die Ohren gehauen wird. Ja, ihr predigt ja hier Verzicht. Dass man sagt, genau. Nee, es gibt verschiedene Formen von sozusagen Freiheit, von Lebensfreude. Genau. Das kann mal mit 4 Rädern und Verbrennungsmotor sein, aber es wird in den allermeisten Fällen eher mit 2 Rädern sein oder zu Fuß oder eben auch, dass man sich daran freut, dass man gar nicht weit gehen muss, weil der Humboldthain vor der Tür ist und man gar nicht in ein grünes Gebiet erst fahren muss.
Das ist eine höchst philosophische Debatte letztlich. Vielleicht ist es ja auch der Verzicht auf den Wirbelsäulenschaden, weil man sich mehr bewegt. Vielleicht ist es eben auch der Verzicht auf die schwierige Beziehung zu seiner Ehefrau, weil man entspannter zu Hause ankommt und so weiter und so fort.
Ihr habt natürlich einen gewissen strategischen Vorteil als Mobilitätshausbesitzer, dass bei euch die Ware rumsteht. Das hat jetzt wahrscheinlich nicht jeder die gleiche Auswahl. Ich hatte mir auch überlegt zu fragen, welche Gefährte dann tatsächlich dein eigen sind. Wahrscheinlich erübrigt sich die Frage, weil sie gar nicht dein eigen sein müssen. Aber Frage an der Stelle, ist es dann nicht konsequent, auch den euren Kunden gar nicht mal mehr den Besitz, sondern vielleicht auch die Ausleihe anzubieten? Tut ihr das?
Unbedingt. Wir besitzen teilweise noch nicht mal mehr das Recht an diesen eigenen Produkten, über die wir hier sprechen, sondern arbeiten kollaborativ. Wir versuchen im Mobilitätshaus nicht alles neu zu erfinden. Dafür haben wir halt einfach viel zu wenig Zeit. Mein Vater hatte 42 Jahre Zeit über den Daumen, um seine Autohäuser aufzubauen. wenn wir uns 42 Jahre Zeit für den Klimawandel und dessen Bekämpfung lassen, da denkt man jetzt nicht drüber nach, was dann am Ende dieser Zeit steht. Wenn wir aber sagen, dass der Lastenfahrradspezialist zusammen mit uns als Autohaus im Mobilitätshaus, wenn wir dazu vielleicht noch psychologische Beratungskompetenz reinholen, wenn Kooperationsmodelle wie die mit dem ACE, die wir jetzt seit bald einem Jahr ausrollen, dem Autoclub Europa, dem zweitgrößten in Deutschland, genau, nach dem ADAC, die mit dem Programm Gute Wege bereits betriebliche Mobilitätsberatung seit wirklich langer Zeit, viel länger als wir das darstellen können, anbieten. Wenn wir das alles zusammenwerfen in einen Topf und sagen, das ist deine wirtschaftliche Identität und da verdienst du mit Geld und das ist dir wichtig und dann sagen, damit gehen wir auf den Kunden zu, dann können wir vielleicht unser Ziel erreichen, 100 Autohäuser im Quartal zu switchen, zu nachhaltigen Mobilitätshäusern.
Betriebliche Mobilität ist natürlich ein spannendes Thema. Bist du so ein bisschen im Bilde, was in Frankreich in den letzten Monaten, Jahren passiert ist, was da das Thema betriebliche Mobilität angeht und auch das Thema Mitfahren? Da wird sehr darauf gesetzt und es ist zum Beispiel so, dass man in Frankreich als Unternehmen, was mehr als 200 Mitarbeiter hat, muss man einen Mobilitätsplan zur Verfügung stellen. Damit ist eben auch der Mobilitätsberater auf einmal hat einen ganz anderen Stellenwert, weil jedes Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitern braucht einen, entweder haben sie den in-house oder sie holen sich einen. Und es ist im Augenblick auch so, dass schon einige Gemeinden anfangen, das zu bevorteilen. Also wenn man gute Lösungen für die Gemeinde macht, aber man muss auf jeden Fall mal einen Plan machen. Gibt es irgendwas in Deutschland, wo so eine Forderung in diese Richtung, dass man eben als Verkehrsverursacher auch da solche Konzepte vorlegen muss? Gibt es da schon was?
Es gibt ganz viele Beispiele. Aus diesem speziellen Punkt kann ich jetzt nicht direkt was beisteuern, aber das wird von vielen auch unter dem Stichwort Arbeitgeberattraktivität und Attraktivität der eigenen Arbeitgebermarke erhöhen will, jetzt schon freiwillig umgesetzt. Wir müssen gar nicht unbedingt über Regulierung sprechen. Gleichzeitig haben wir eine Situation, in der zum Beispiel zum Thema Stellplatzordnung ganz viel Musik im Spiel ist. Also der Stellplatzfaktor ist ja ein Begriff. Wir haben die Situation, dass wenn man in Deutschland neu baut, man pro Wohneinheit, je nach Kommune, meistens mindestens inzwischen 1,5 Stellplätze nachweisen muss, die geschaffen werden. 1,5 Autos pro Wohneinheit. Das kann in einem Familienhaus auf dem Land sein, in Baden-Württemberg sind wir da inzwischen bei 2,1 häufig. Und das kann vielleicht auch das ein Mehrfamilienhaus in Berlin sein. Dafür müssen dann aufwendigst Tiefgaragen gebaut werden. Das kann die Kosten pro Quadratmeter um einen vierstelligen Betrag erhöhen, wenn die aufwendig zu bauen sind. Und das in einer Zeit, in der wir gerade über Verkehrswende sprechen. Wenn wir also über den Stellplatzfaktor nachdenken und uns dann klar werden, dass es Kommunen gibt, die das auf 0,2 reduzieren, nach Vorlage eines, nennen wir es mal Mobilitätsplans, wie hier gerade angesprochen, dann können wir natürlich alles Mögliche erreichen. Reduzierung von Baukosten, aber auch eine schönere Verkehrskultur vor Ort und so weiter und so fort. Das ist jetzt doof, muss ausformuliert werden.
Ist jetzt doof, wenn die Verkehrssenatorin aus der Baulobby kommt.
Ja, das sind Interessenkonflikte.
Weil ich meine, da ist es dann auch wieder so ein Triggerpunkt. Ne? Es ist halt genau der Punkt, wo dann neu gebaut wird, wo man reingehen kann.
Ich habe ja von der Konzertierung gesprochen. Das geht nur, wenn wir es zusammentun. Ich hätte hier noch ganz kurz die Fahrzeit von Friedrichshain das Studio um bestimmt 20% reduzieren können, wenn nur rudimentäre Verkehrswege auf Fahrräder optimiert werden. An jeder Ampel anzuhalten ist unglaublich kraftaufwendig für den durchschnittlichen Fahrradfahrer. Das ist also nicht zielführend.
Ja, daher kommt sozusagen auch mein Faible für Elektromobilität. So, das Fahrzeug, was ich jetzt habe, ist hier der Schwerlaster, der draußen vor der Tür steht. So ein Lastenrad mit 150 Kilo Zuladung. Aber das, was ich gemerkt habe, worum es mir wirklich geht, ist ein Motor, der mir dabei hilft, wenn ich anfahre oder wenn ich ein bisschen den Berg hoch oder über unangenehmen Untergrund fahre, mich dabei unterstützt. Seitdem macht mir Fahrradfahren wieder wesentlich mehr Spaß.
Das ist deine persönliche Erfahrung. Es gibt tolle Studien, die ganz genau aufs Kilowatt und auf den Joule-Verbrauch runterrechnen und zeigen, wie viel an welcher Verkehrssituation an zusätzlicher Energie notwendig wird. Und wenn wir uns dann überlegen, dass wir in Berlin ungefähr 15.000 Straßen haben, nach einer Zahl, die ich mal als Schüler gelernt habe, und davon nur einen winzigen Teil, aber vielleicht einen sinnvollen Prozentsatz als Fahrradwege umwidmen würden, könnten wir schon so viel Unterschied schaffen, wenn wir das auch noch aufs Ampelsystem abstimmen. Das sind alles politische Maßgaben, die in die Richtung von meiner Referenz Paris gehen, wo ganze Avenues neu gewidmet wurden und jetzt für Fußgänger und Fahrradfahrer zur Verfügung stehen. Das kann in kürzester Zeit passieren, wie die Pop-Up-Radwege in Berlin ja auch zeigen.
Dann ist natürlich die Frage, warum funktioniert die Kommunikation so schlecht? Jetzt aus der Wirtschaft in diesem Falle in die Politik hinein. Sagen, wir, auch die Wirtschaft ist sehr vielfältig. Es wird ja immer argumentiert, der Wirtschaftsverkehr, das muss fließen. Und das wird immer sehr verengt. Also, gibt es da weitere Möglichkeiten, das klar zu machen? Nein, es gibt auch Wirtschaften, ist auch das ist ein Teil der Verkehrswende oder wird davon in vielen Bereichen profitieren können.
Ich verstehe mich nicht falsch, ich will darüber gar nicht sprechen und spekulieren. Ich bin Politikwissenschaftler und könnte das jetzt 2 Stunden frei Hand tun. Aber der Ansatz, den wir gewählt haben, ist als Wirtschaftsbetrieb, als Autohaus zu sagen, es gibt nirgends das Potenzial, das größer wäre bei ungefähr 40.000 Autohäusern, Kfz-Betrieben und anderen Werkstätten in Deutschland, um Autofahrer direkt dort zu erreichen, wo sie über ihre Mobilität nachdenken. Wir müssen so schnell wie möglich alle 40.000 Autowerkstätten nicht zu Raumfahrtagenturen machen, sondern wir müssen sie zu Orten umbauen, die sowohl das Auto als auch diese anderen Verkehrsträger ernst nehmen und damit das Mobilitätsbedürfnis dieser Menschen, die meine Kunden sind, abholen und befriedigen. Das wird noch lange Zeit zu einem großen Teil mit dem Auto passieren. Aber das wird, wenn das gut gemacht ist, sehr schnell sehr, sehr große Erfolge im Bereich neuer und ressourcenschonender oder gar ressourcenneutraler Mobilität zur Folge haben.
Wir erleben ja dazu auf der anderen Seite, dass also Stichwort Lobby-Einfluss, das hat auch wieder eine Schnittmenge mit deiner Forschungsarbeit, da ja eigentlich hart dagegen steht. Ne? Also die Autohäuser, ja, gerade die, die von den Konzernen abgeschnitten werden, die sind sicherlich, also die werden irgendwie sterben oder die gehen auf so einen Pfad. Aber wie sieht es mit den Autobauern aus? Wenn man ja irgendwie ehrlich ist, ist das wirklich Staatsräson bei uns, dass deren Absatz über allem steht. Wir sehen das ja bei jeder Krise, da gibt es dann Abwrackprämien.
Das heißt, wenn ich unterbrechen darf, darum geht es nicht. Es sind 2 ganz unterschiedliche Märkte. Als Unternehmer muss ich sagen, es handelt sich auf der einen Seite, über den sprechen wir hier, über den Automotive Aftermarket. Also um einen Markt, der sich nur um die Reparatur, aber auch zum Teil um den Handel von Fahrzeugen dreht. Wir reden jetzt mit dem Hinweis, den du gerade machst, über die Automobilindustrie. Einfach ein anderer Markt.
Meine Frage war eigentlich nur, spürt ihr da Gegenwind?
Ja, natürlich, massiv. Und diese Lobbyinteressen sind doch eigentlich nur das Salz in der Suppe. Wir müssen zeigen, dass es auch ohne geht. Wir müssen zeigen, dass das ein Rückschritt ist. Und vor allem, wir müssen das gar nicht mehr beweisen. Weil ernstzunehmende Studien zeigen und auch meine ganz persönliche Sicht auf den Markt, in dem ich mich bewege, dass Autohäuser sterben. Jetzt und in Zukunft radikal schneller. Ich gehe und andere gehen von einem Rückgang des Gesamtmarktes, des Autohausmarktes, um das mal jetzt abzukürzen, keine anderen englischen Fachwörter zu benutzen, um 50% innerhalb kürzester Zeit aus. Wenige Jahre wird es noch dauern, dann gibt es keine Autohäuser mehr. Wenige. Und die Frage, die ich schlicht und einfach als Unternehmer stelle, wie interessant könnte es sein, neue Wertschöpfungsketten in diesem Markt zu implementieren, der bisher nur aus 2 einfachen Ketten besteht, nämlich der Reparatur und dann irgendwann wieder des Handels mit dem Auto. Man kann so viel mehr in Autohäusern und wir bieten das Know-how dafür an.
Du hast vorhin von euren Mitarbeitern gesprochen, da klang auch richtig viel natürlich Wertschätzung mit. Gibt es da Fälle, die umschulen, weil sie merken, ein Elektroauto ist weniger komplex, macht aber auch Spaß, was da anfällt? Oder eben das Lastenrad befriedigt mich vielleicht mehr, weil ich nicht so einen inneren Konflikt habe dabei? Gibt es solche Fälle bei euch?
Unbedingt. Wir haben auch passionierte Rennradfahrer unter unseren Mitarbeitern, die da sehr offen für sind. Wir haben jetzt alleine zuletzt 3 Kollegen, die den 3. von 3 Hochvoltscheinen gemacht haben, um genau solche auch komplexen Reparaturen ausführen zu können. Es geht aber vor allem auch darum, Menschen, die doch mehrheitlich Benzin im Blut haben, ernst zu nehmen auf diesem Weg, der dann doch eine Veränderung bedeutet. Transformation hat ja immer etwas davon zu tun, dass man den einen Punkt verlässt und sich zu einem anderen hinbewegt. Und in dem einen Bereich hat man seine Komfortzone, man ist ja sehr gute Mechatroniker. Und in dem anderen Bereich braucht man auf jeden Fall Weiterbildungsmaßnahmen. Wir bieten die bei uns im Haus an, also sprich kaufen die ein, bieten die unseren Kollegen an. Und dann hat es auch ganz, ganz viel mit einem Wandel der Haltung zum Verkehrsmittel, zu seiner eigenen Automobilität zu tun. Das immer wieder ernst zu nehmen, Stichwort Emotionen, wie vorhin schon angedeutet, das ist die tägliche Herausforderung.
Und du hast es jetzt eingangs nicht erwähnt, wir haben uns ein bisschen über ein Business-Netzwerk kennengelernt, wo deine SPD-Mitgliedschaft auch irgendwie eine Rolle, einen Platz einnahm und wir kamen so ins Gespräch. Wie guckt man als so ein progressiver Akteur auf dann Koalitionsverhandlungen und den jetzigen Entwurf da von der CDU, das Mobilitätsgesetz abzuservieren?
Ja, was soll ich sagen? Als Genosse bin ich da nicht so glücklich drüber. Und gleichzeitig glaube ich, dass rund um das Stichwort Konzertierung von Verantwortungsgemeinschaften 100 Möglichkeiten bestehen. Die föderalen Voraussetzungen sind an wenigen Orten in dieser Welt besser als bei uns. Wir haben eine sehr ausformulierte Interessensvertretung bis hin zum Lobbyismus. Das mag man an einigen Stellen nicht so schön finden, aber wir können hier natürlich Einfluss nehmen. Und das müssen wir als Unternehmensbürger tun. Und das versuche ich auch jeden Tag wieder in meiner Arbeit einzuweben, dafür zu werben, dass Autohäuser, die überleben wollen, um das jetzt mal radikal abzukürzen, ein sehr progressives Mobilitätsgesetz brauchen, sonst werden wir nicht überleben.
Wir hatten vor ein paar Folgen den Oliver Schwedes hier, Sozialforscher, dessen wirklich Hauptforschungshintergrund so der soziale Aspekt von Mobilität vor allem zuletzt gewesen ist. Und eigentlich ist das ja neben allen anderen Aspekten, Gesundheitsschutz, Klima, was auch immer, wir haben da gelernt, dass wir eigentlich alle von den am wenigsten bemittelten Mitbürgerinnen uns eine Scheibe abschneiden können, weil die im Grunde den klimaschonendsten Mobilitätsgebrauch schon haben. Das heißt, eigentlich ist ja auch das ein Riesenbeitrag in der sozialen Frage, was du konkret leistest. Du hast ja selber auch zum Wohlfahrtsstaat geforscht. Das heißt, das ist im Grunde auch jetzt neben deinem unternehmerischen Ansatz oder dem sonstigen politischen Verständnis ist ja eigentlich auch wirklich eine Art Beratung für den Geldbeutel deiner Kunden letzten Endes.
Ja, ich bin davon überzeugt, da drin steckt ja die Frage, können wir einen ökologischen Transformationsschritt, der vielleicht auch noch anspruchsvoll ist, Stichwort die Kippfaktoren, die geophysikalischen, der schnell passieren muss, können wir den in der gesetzten Zeit dann umsetzen, wenn wir nicht die soziale Ebene berücksichtigen? Und ich sehe das jeden Tag, wenn ich im Autohaus, und das tue ich auch immer wieder in Urlaubs- oder Krankenvertretungsfällen, mit den Kunden direkt am Tresen 8 Stunden am Stück spreche, dann sehe ich, dass das halt einfach eine Notwendigkeit ist, eine ökonomisch bedingte gegebenenfalls auch, wenn die wieder meine Persona, wenn die Frau Schmidt, die jeden Tag die 25 Kilometer ins Stadtzentrum pendelt und sich die Umweltkarte hier in Berlin, das Verkehrsticket für den öffentlichen Nahverkehr, nicht zusätzlich zum Auto leisten kann oder wenn vielleicht auch der Weg es nicht zulässt, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen, dann ist die Autofahrt eine ökonomische Notwendigkeit. Und wenn sie dann einen großen Teil ihres Geldbeutels, den sie monatlich zur Verfügung hat, für dieses Auto aufwenden muss und ein anderer großer Teil für die Miete drauf geht und wenig Geld zum Leben bleibt, wie man das so landläufig sagt, dann ist das Auto erstmal nicht in Frage zu stellen. Dann kann ich vielleicht auf ein Elektroauto umbauen. Aber was kostet das gegebenenfalls? Wo sind die Ladesäulen? Wie weit ist die Reichweite? Und letztlich ist es nicht doch manchmal erheblich teurer, als wenn sie ihr altes Verbrennerauto weiterfährt. Das hat relativ schnell auch die Auswirkungen, jetzt wieder eher politikwissenschaftlich gesprochen, auf die Frage, wie hoch der Ressourcenverbrauch bei Herstellung eines neuen Elektrofahrzeugs ist, während sie ihren alten Golf weiterfahren kann. Aber vor allem ist es eine soziale Frage und an der Frage in Richtung der Mobilitätskultur angedockt, ist es auch eine Frage, ob man die Frau ermächtigt, die Persona ermächtigt, ihre ganze Mobilität neu zu entdecken und dabei dann am Ende vielleicht sogar Geld zu sparen. Aber ohne öffentliche Subventionen und Fördergelder wird das wahrscheinlich nicht in der Schnelle der Zeit umsetzbar sein.
Das war ja Teil der Frage, um das kurz anzuschließen. Die öffentlichen Förderungen und Subventionen stecken ja im Autoverkehr bereits drin. Wir reden noch nie drüber.
Genau. 6.000 Euro ist ja wohl so die Schätzung pro Jahr für jedes Kfz in Deutschland als an Subventionen, an versteckten Subventionen.
Und da reden wir teilweise, vielleicht ist das da dann eingerechnet, noch nicht unbedingt über die Pendlerpauschale, da reden wir im Zweifel schon nur über den Straßenausbau, da reden wir über Fragestellungen, die noch lange nicht die Frage einer Abwrackprämie berücksichtigen. Und wenn wir ähnliche ökologische Modelle fahren würden, könnten wir viel schneller umbauen. Und das könnte auch attraktiv werden, gerade auch für die benannte Persona Schmidt.
Ja, du hast ja eben auf eine oder auf Raumfahrtagentur referenziert. Und wir sind ja hier in der Raumfahrtagentur. Und ich wollte nochmal ausholen, so ein bisschen zu dem Punkt. Also die Raumfahrtagentur war 2004, 2005 ungefähr, hat die sich gegründet als eine Gruppe oder eine gescherte Infrastruktur, wo es vor allen Dingen darum ging, CNC-Fräsen, Lasercutter, also teure Infrastruktur, die man sich nicht unbedingt alleine in die Werkstatt stellt, gerade in einer Stadt wie Berlin, wo nicht jeder eine Werkstatt hat, geschert nehmen kann. Wir waren dann gegenüber im Stadtbad Wedding und da ist eigentlich dann auch das ganze Thema Elektromobilität zu uns gekommen. Mhm. Und damals war das noch für den Rest der Gesellschaft kein großes Thema, aber wir haben es geschafft oder sind sozusagen darauf gestoßen, wo man billige Elektronabenmotoren herbekommen kann und wie man existierende Fahrräder da umrüsten kann, haben unter dem Label Elektronenrad Leute ermächtigt, ihre Fahrzeuge umzubauen. Das Ganze war natürlich in einem, sagen wir mal, sehr Graubereich, weil auch diese ganzen Pedelec-Regelungen, das war alles noch nicht so ganz klar. Irgendwann haben wir aber eben gemerkt, okay, aus dieser Bastelei und Leute kamen halt, wir haben dann auch Zulieferer gehabt, die uns Fahrräder geliefert haben, wo dann die Leute selber diese oft Lastenfahrräder zu Elektrofahrrädern umgemüsst haben. Und irgendwann haben wir aber gemerkt, so okay, hier ist einfach der Grip, Leute wollen Elektrofahrzeuge haben, es kommen unglaublich viele fertige Elektrofahrräder nach Europa. Und der Markt geht sozusagen los. In dem Moment sind wir aus diesem Forschungs- und Bastel- und Hacker-Moment einfach raus und haben gesagt, okay, jetzt hier ist was ins Rollen gekommen.
Ja.
Wenn ich jetzt mal an dich so, du hast, glaube ich, einen ganz guten Blick über das Automobil, wie es heute ist und eine Idee davon, wie es irgendwie vielleicht auch noch in eine weitere Zukunft mitgenommen werden kann, ohne dass man es in die Tonne tritt. So siehst du Ansätze, wo eben auch so eine Ermächtigung oder vielleicht eben auch ich bastel aus meinem Auto, aus meinem Benzinauto oder aus meinem Dieselauto ein nützliches Zweitprodukt. Hast du da so Ansätze?
Ich wurde ja gefragt, was ich für Verkehrsmittel selber mein Eigentum nenne. Und mein Lieblingsfahrrad ist ein abgecyceltes Hollandrad von 1970, schätze ich mal. Und mit dem fahre ich viele tausend Kilometer im Jahr. Also Upcycling steckt da ja stark drin. Nicht nur, aber auch in der Frage, das ist ein ganz wichtiges Thema. Wenn wir 48,7 Millionen Fahrzeuge haben und wir streichen vielleicht bis 2030 laut neuen Zielstellungen 30 Millionen Elektrofahrzeuge auf der Straße haben wollen, dann ist das ein Ziel, das nicht zu erreichen ist, ohne solch einen Schritt. Wir müssen aber vor allem auch überlegen, was bedeutet das eigentlich, wenn wir Autos umrüsten von dem Benzinverbrennerstandard auf Elektro. Das wird in der Fläche, glaube ich, nicht realistisch sein. Das ist meine erste Antwort. Für Fahrräder ja, für Mikromobile kein Problem. In der Breite brauchen wir aber einfach auch weniger Fahrzeuge. 1990 hatten wir 30 Millionen Autos in Deutschland. Und das ist bereits nach meinem Kenntnisstand die Zahl für das wiedervereinigte Deutschland. Und jetzt haben wir 48,7 Millionen Einheiten auf der Straße. Wir werden also nicht umhinkommen, also auf jeden Fall beim Verkehrsträger Auto, die Frage zu stellen, wie wir vielleicht nicht ein Drittel wieder reduzieren können, aber doch eine große Einsparung hinbekommen. Und das geht mehr über den Sharing-Aspekt und damit erteile ich der Überlegung eigentlich eine zumindest partielle Absage, als über den Umrüstungsgedanken. Und wir werden es am Ende nur über die neue Mobilitätskultur hinbekommen. Und dazu kann das gehören, wie in meinem Fall, dass ich das abgecycelte Hollandrad liebe, aber es wird für die durchschnittliche, gerade auch an der Grenze zu dieser sozialen Dimension von Verkehrswende, für die durchschnittliche Persona Schmidt nicht der relevante Weg sein. Und wir müssen genau die erreichen, weil sonst erreichen wir nicht mehr die Mehrheitsgesellschaft.
Ich meine, und also mit diesem Sharing, dann würde ich nochmal so eine kurze Biegung zum Thema Pendeln und Ridesharing oder sozusagen Fahrgemeinschaften machen.
Gerade ja, unbedingt.
Auch, aber auch mit sozusagen dieser Stadtrand, Innenstadtperspektive. Bei den Fahrzeugen, die wir haben, reden wir im Augenblick im Pendlerverkehr von einem Pkw-Besetzungsgrad von 1,2, 1,3 Personen, die da in so einem Auto sitzen. Das heißt, im Schnitt sind da über 3,5 Sitze leer. Ich finde da immer ganz schön irgendwie nochmal dieses Bild. Also das heißt, wenn ich eine Stunde mit meinem Fahrzeug durch die Gegend fahre, dann würde ich das danach, wenn ich dann nur als eine Person in einem Fünfsitzer drin bin, ist danach noch 4 Stunden einfach laufen lassen, wenn ich nur die Nutzung angucke. Heutzutage, jeder hat das Bewusstsein, wenn ich irgendwo mein Fahrzeug hier 4 Stunden laufen lasse, würde ich sagen, sag mal, hast du eine Macke? Was geht mit dir? Warum machst du das? Wenn aber nur eine Person in einem Fünfsitzer drin sitzt, dann kommt dieser Gedanke nicht. Siehst du irgendwo einen Hebel, wo wir, um diesen Pkw-Besetzungsgrad zu erhöhen, die Leute kriegen können und ansprechen können und sagen können, ey, hier, das Auto so wie es heute ist und die, die auf der Straße sind, besser ausnutzen, das ist sozusagen ein großer Weg nach vorn, der wird ja in dieser ganzen CO2-Einspardebatte überhaupt nicht geführt und ist meiner Meinung nach ein gigantischer Hebel, wo wir ohne den Ausbau von Infrastrukturen einfach nur mit dem Privilegieren von Mitfahrspuren und dem Belohnen von solchem Mobilitätsverhalten eine ganze Menge gebacken bekommen würden.
Ja, auf jeden Fall. Intermodalität ist das richtige Schlagwort, das wir hier noch gar nicht weiter erwähnt haben. Und dazu gehört auch das gerade beschriebene. Das Ride-Pooling ist ein ganz wichtiger Aspekt und es gibt zum Beispiel auch an der Schnittstelle zum Autohaus und deswegen sitzen wir ja unter anderem heute hier. Interessante Ansätze. Für Thüringen ist das schon komplett ausgearbeitet gewesen und dann nach meinem letzten Kenntnisstand wegen der Corona-Krise dann doch nicht in Gang gekommen. Wenn ein Autohaus ein vollelektrisches Auto verkauft, eine Sonderprämie auslobt, die das Land in dem Fall noch beisteuert, ähnlich wie dieser Elektrobonus, den es auf Bundesebene schon lange gab und immer noch teilweise gibt. Wenn ich also zusätzlich, sagen wir mal, für einen Mittelklassewagen nochmal 5.000 Euro, um eine Zahl, mit der man das leichter greifen kann, zu nennen, dem Käufer als Bonus, damit als Subvention anbiete, wenn er sich auf ein Ride-Pooling-Schema einlässt, dann erhält er diesen Sonderbonus. Dann hat er die Bundesprämie, dann hat er den Landesbonus und dann bekommt er, wenn er sich eben für 3 Jahre zum Beispiel fürs Ride-Pooling in seiner Region freischaltet, das über den Anbieter der lokalen ÖPNV-Infrastruktur über die Stadtwerke oft dann angeboten wird, zusätzlich ein Kilometergeld in Höhe von knapp unter dem entsprechenden Taxitarif. Dann würde er, das ist wirklich so möglich und auch rechtlich gängig, dann würde er also 3 Anreize haben, sich für Elektromobilität und, das war ja der Ausgangspunkt der Frage, eine Erhöhung der Anzahl der Personen im Fahrzeug pro Fahrt entscheiden können. Die Bundesprämie, die Landesprämie und das Taxigeld. Das ist möglich, das ist durch die technischen Infrastrukturen heute schon leicht möglich. Es ist viel mehr als eine Mitfahrerbank, es ist ein strukturiertes Ankurbeln der Menge an Passagieren pro Fahrzeugstrecke und dafür brauche ich noch nicht mal eine extra Spur einrichten, wie man das aus Los Angeles kennt oder ähnlichen Gemeinden.
Es braucht aber den politischen Willen, das auch tatsächlich umzusetzen.
Unbedingt.
Da wäre mir eine Frage noch, läge mir noch am Herzen. Wir sind beides Väter, wir haben beide Schulwege. Ich kenne das Alter deiner Kinder nicht, aber ich gehe mal davon aus, du erlebst da auch das eine oder andere, wo es dir die Schuhe auszieht. Und warum kriegen wir das nicht hin in Berlin, egal mit welcher Regierung, dass Kinder sicher zur Schule gehen?
Weil die Mobilitätskultur die falsche ist. Und weil auch ganz viele gesellschaftliche Entwicklungen in eine Richtung gehen, die das nicht befördern, um gar nicht von richtig oder falsch zu sprechen. Wenn ich nicht im Blick habe, dass sowohl die Gesundheit als auch die soziale Intelligenz des Kindes dadurch gefördert wird, dass es dann zu einem bestimmten Zeitpunkt in Abhängigkeit bestimmter Paradigma, das kann jetzt keine 20 Kilometer Fahrweg sein, aber um die Ecke zur Schule zu gehen, anstatt mit dem SUV gefahren zu werden, dann setze ich das Kind natürlich mit den falschen Anreizstrukturen in genau dieses Fahrzeug. Es kommt da sicher hin und es kann unterwegs nicht verloren gehen und so weiter. Wenn wir also nur ein Beispiel, das nichts mit Mobilität zu tun haben, kurz über die Smartwatches nachdenken, die Kinder inzwischen häufig tragen auf genau diesem Schulweg und das sogenannte Digital Fencing, ein Mittel ist, mit dem die Kinder inzwischen mit Alarm dann auf einen bestimmten Weg gezwungen werden. Dann ist eben der Schritt in Richtung SUV und Stau vor der Schule gedanklich nur noch ein kleiner. Und das muss in Frage gestellt werden. Und die Frage ist, wer kann das? Ich glaube, das nochmal zurück in Richtung vielleicht langsam dem Ende unseres Beitrages. Das kann vor allem das Autohaus, wo Vertrauenskapital, um ein weiteres Schlagwort einzuführen, für Individualmobilität seit Jahrzehnten vorhanden ist. Autohäuser müssen ermächtigen, zu fragen, ob der SUV das richtige Verkehrsmittel auf dem Weg zur Schule ist.
Und ich will dich ja nicht ganz aus der Umklammerung lassen, als doch auch wirklich nicht nur politisch Engagierter, sondern auch Beteiligter. Du sagtest ja vorhin schon mal, es braucht dabei eben das Zusammenspiel auch der Politik. Du hast nun einen gewissen Innenblick aus der Berliner SPD. Was braucht es denn da ganz konkret, um da auch wirklich genau an so einem völlig banalen Punkt Schulwegsicherheit, was auch immer getönt wird, die neue Verkehrssenatorin tut es auch, wirklich zu liefern? Also Stichwort ein Zebrastreifen vor der Schule.
Ich bin Unternehmer und ich bin einfaches SPD-Mitglied ohne Funktion. Ich kann nicht sagen, wie der Zebrastreifen vor diese Schule kommt. Vor alle Schulen ja letztlich. Vor die Kindergärten. Aber ich kann ganz konkret sagen, wie die Bedürfnisstruktur einer im Helikopter sitzenden Mutter eines Zweitklässlers ausschaut. Und das ist, mein Kind muss sicher zur Schule. Und danach muss ich sowieso mit dem Auto dahin fahren. Zur Arbeit, zum Einkaufen, wo auch immer hin. Wer kann mit dieser Frau das richtige Gespräch führen? Das ist weder der Politiker, egal welcher Parteizugehörigkeit, noch das Verwaltungsratsmitglied, vielleicht der Straßenverkehrsbehörde. Das ist der Autohausinhaber, konkret meine Mitarbeiter und Kollegen. Wenn wir dazu ermächtigt werden, durch zum Beispiel entsprechende Fördertöpfe genau diese Gespräche bezahlt zu führen, bisher bezahlt mich dafür niemand, dann könnte das sehr schnell gehen, weil dann diese Mutter genau nach diesem Zebrastreifen fragen würde.
Super, Christoph, wir fördern das jetzt schon mal, und zwar indem wir in den Shownotes deine Mobilitätshaus-Adresse teilen. Ich will mich heute auch nicht verabschieden, ohne auch uns selber nochmal zu fördern, mit dem Hinweis, dass wir Fördermitglieder suchen, denn auch die Initiative Volksentscheid Berlin Autofrei will überleben und braucht möglichst stabile Einkünfte. Deswegen werden wir auch in den Shownotes unsere Angaben nochmal teilen und wirklich den Aufruf an der Stelle: unterstützt uns, wenn ihr euch das leisten könnt, oder teilt die Anfrage mit euren Freunden, denn wir können das wirklich sehr, sehr gut gebrauchen, das Thema in der Stadtgesellschaft zu halten. Unsere Adresse: volksentscheid-berlin-autofrei.de. Das war heute wieder ringfrei, heute aus der Raumfahrtagentur im Wedding. Was sind wir? 88,4 mit Jan Minagawa, Christoph Jahr, Christoph Goldbeck und Florian Kogler.
Vielen Dank!